Iron East. Heavy Metal in der DDR. Das ist meine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es so schon lange nicht mehr gibt. Teil 1. Es wird härter. Mein Name ist Jan Kubong, ich bin Musikredakteur, Journalist und Achtung, eigentlich gar kein Heavy-Metal-Fan. Ich bin 1970 geboren, komme aus Magdeburg, bin sehr früh in subkulturellen Milieus unterwegs gewesen, doch waren meine eher so die, was man Tramper oder Blueser nannte. Hier, solche Musik haben wir viel gehört. I got $700. Bands wie AC/DC, Motorhead, Deep Purple und Led Zeppelin waren natürlich auch cool. Ostbands habe ich eher nicht so gehört. Erst viel später, selbst Musiker, habe ich mit vielen großen Bands gemeinsam auf Festivals gespielt. Engerling, Hansi Biebel, Monokel. Ach, übrigens, Monokel, die klingen so. An der Gitarre Basti Bauer, den Namen sollten wir uns mal merken, der war nämlich für das ganze Ost-Heavy-Metal-Geschehen sehr wichtig. Und ein lustiger Typ und ein toller Gesprächspartner ist er sowieso. Also, zurück zu mir. Wie gesagt, ich war garantiert kein Metaller. Aber warum sollte ausgerechnet ich dann einen Podcast zum Thema Metal in der DDR machen? Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist, weil ich eben Journalist bin und weil ich Fragen hatte. Zum Beispiel, wie konnte das funktionieren mit dem Heavy Metal in der DDR? Wie ging das? Individuum versus Gleichschaltung, Freiheit versus Enge. Keine Angst, das wird kein Politik-Podcast, aber die Rahmenbedingungen waren schon wichtig für den Metal in der DDR. Das sind ja eher so die ganz großen Fragen, die man sich auch für viele Bereiche der DDR stellen kann. War Heavy Metal eine Form der Rebellion? Wie hat man als Heavy-Fan in der DDR gelebt? Was für Probleme aber vor allem auch, und das ist mir ganz wichtig, was für Freude, Lust und Spaß hatte denn das Metaller-Dasein in der DDR? Was für Bands gab es? Wo bekamen die Fans ihre Platten her, zum Beispiel von Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden, Metallica? Auch eine wichtige Frage. DDR-Rundfunk und Heavy Metal. Wie hat das funktioniert? Wo haben die Bands gespielt? Wie sind die zu ihren Auftritten gekommen? Die Klamotten, wo kamen die her? Oder die Instrumente, Verstärker und Soundanlagen? Einige von euch kennen doch den Spruch, wir hatten doch nichts. Das alles wollte ich wissen. Von den Musikern, den Akteuren und natürlich von euch, den Fans. Denn wenn sich einer auskennt im Ostmetal, im Iron East, dann seid ihr das, die Fans. Also bin ich los und habe das gemacht, was Journalisten am besten können. Ich habe alle mit meinen Fragen genervt. Das war toll und spannend. Und ihr alle, die Heavies von damals, ihr Fans, Musiker, Manager und Clubhausleiter, ihr seid ja auch der Grund, warum Iron East, unser Podcast, so eine spannende Reise für mich war. Denn eure Geschichten, euer Enthusiasmus und eure Liebe zum Heavy Metal, das war meine Triebkraft, mein Ansporn. Lasst sie beginnen, meine Reise, unsere Reise zum Iron East, zum Heavy Metal in der DDR. Lasst uns dahin gehen, wo alles angefangen hat. Die Geschichte des Ost-Heavy Metals beginnt Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. 68, wichtiges Jahr. Die Beatles, wichtige Band. Woodstock, später die ganzen großen Festivals. Die ersten Versuche von Bands wie Jethro Tull, Soft Machine, Hawkwind oder den Pretty Things, den Sound ihrer Songs mehr in Richtung Komplexität zu bringen. Das war die eine Seite. Und dann gab es Bands, die aus dem Beat und Blues in Richtung Hardrock marschierten. Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Das waren natürlich alles Bands, auf die die Jugendlichen in der DDR auch standen. Zu hören waren die Bands live natürlich nicht hinter dem eisernen Vorhang. Also mussten Alternativen her, erzählt der Autor des DDR-Rocklexikon Götz Hinze.
Also wenn man vom Urschleim anfängt, war ja Grundbestandteil sozusagen der Entwicklung der DDR-Rockmusik das Covern in den 16 Jahren. Ne? Also die Live-Musik, dass man sozusagen Stellvertreterfunktion hatte als Bands für die Westbands. Und da haben sich natürlich verschiedene Stränge gebildet. Unter anderem auch diese Hardrock-affinen Bands, die also die Purple, Uriah Heep, Black Sabbath und so weiter gecovert haben. Und da gab es zum Beispiel, wenn man einen Strang in diesem Genre nimmt, da gab es das Yoko Dave Septett.
Stapellauf, ein schöner Augenblick. Eben war er noch ein Ziel. Anfang ist er schon.
Und die Band um Detlef Lübcke war wirklich sowas wie die Instanz in Sachen härterer Rock. Das erzählt auch Peter Paul Finke, der Schlagzeuger von Formel 1. Übrigens auch eine Band, die später für den Ost-Metal ganz wichtig war. Aber dazu kommen wir in einer späteren Folge, wenn wir über die Stars des Ost-Metals reden.
So tauchte da unter anderem auch immer wieder der Name Yoko Dave auf. Denn Yoko Dave war damals nicht nur in Berlin eine Größe im Hardrock, sondern auch außerhalb dieser Stadt, also das heißt in unserem kleinen Land DDR, wie es damals hieß. Und wir anfingen Musik zu machen, wie ich zum Beispiel auch, haben Yoko Dave in den 60er Jahren in Friedrichshagen zum Beispiel gehört. Und ich persönlich, mir hat es jetzt so gefallen, die Musik, dass ich gesagt habe zu dem Norbert, damals ja schon ein Sänger war, Norbert, eines Tages stehe ich da auch auf der Bühne mit dir. Und alle Musiker hatten irgendwie eine Beziehung zu Yoko Dave. Entweder haben sie gehört oder haben schon bei Yoko Dave mitgearbeitet. Woledensky zum Beispiel, unser Gitarrist, war bei Yoko Dave. Und Yoko Dave hatte ja auch eine Geschichte in der DDR-Rockmusik. Mhm. Denn vor anderen bekannten Bands war Yoko Dave ja schon in den Medien so ja angesagt.
Yoko Dave war also ursprünglich eine von vielen Coverbands, übrigens genau wie die Pudis, die harten Rock spielten und die später dann mit eigenen Songs auch richtig Erfolg haben sollten. Hier Yoko Daves größter Hit.
Der Stapellauf ist ein schöner Augenblick. Arbeit, viele Monate davor. Das Ziel, der Stapellauf. Ein Anfang für lange Fahrt.
Bloß die Entwicklung, die stagnierte dann auch, sodass dass Yoko Dave von anderen Bands überholt wurde und dann irgendwann gab es dann die Entscheidung, Yokodev weiterzumachen oder etwas Neues zu gründen. Und in der Zeit fiel dann eben die Entscheidung, zum Heavy Metal zu gehen, weil das dann die Musik war, die uns dann gut gefallen hat, musikalisch gut gefallen hat und eigentlich so das Ding war zu der Zeit, wo wir so richtig drauf abgefahren sind.
Und nicht einmal, ja, mit Streit bei uns. Du hast da nie, nicht einmal bei mir beschwert. Ja, und Amen habe ich nur gehört.
Und qualitativ waren die Musiker, die vorher schon in den anderen Bands gespielt hatten, natürlich top ausgebildet.
Jeder von uns Musikern, die bei Formel 1 gespielt haben, nicht nur die, die bis zum Schluss dabei waren, sondern auch die, die vorher dabei waren, haben ja eine eigenständige Geschichte als Musiker, eine Entwicklung. Und wir haben ja auch nicht als Heavy-Musiker angefangen, sondern wir haben vorher schon in vielen anderen Bands gespielt und auch ein dementsprechende musikalische Ausbildung hinter uns gehabt.
Erzählt Peter Paul Finke. Das galt für seine Band Formel 1 genauso wie später für Bands wie zum Beispiel MCB. Wir erinnern uns, auch da hat ja der Gitarrist Basti Bauer eine lange Karriere bei der Bluesband Monokel und der Punk-New-Wave-Band Keks hinter sich. Und auch der Bassist Mike Demnitz, der spielte vorher in der Topband Reform aus Magdeburg. Auch Oliver Hippauf, jetzt Sänger der, man muss sagen, Metal-Legende Macbeth, hatte viele musikalische Zwischenstationen, bis er sein Herz endgültig an den Metal verlor.
Damit hat es eigentlich angefangen, mit so einer scheiß Mundharmonika. Mich hat das Teil fasziniert. A, brauchte ich mich dann stundenlang hinsetzen und üben. Ich hatte vorher auch mal begonnen, Gitarre zu spielen, aber was die Lehrerin mir dann mitgegeben hat, das war einfach nicht zu leisten in meinem Alter. Da hätte ich auf andere Sachen verzichten müssen, deswegen war es nie die Gitarre gewesen. Die habe ich dann beiseite wieder in die Ecke gestellt. Aber dann irgendwann habe ich mal eine Mundharmonika in die Finger gekriegt und es ging relativ easy. Da habe ich dann auch schnell was draus rausbekommen, was Brauchbares. Ja, da war ich dann mal irgendwann zu so einer Band, zum Tanz. Damals waren das alles Tanzveranstaltungen, die gingen dann mal so in Blöcken über den Abend verteilt. Und habe da gefragt, ob ich da mal mitspielen kann. Und das haben die mir erlaubt und dann habe ich eben bei irgendeiner Bluesnummer habe ich da mal mitgespielt.
Also nochmal kurz zusammengefasst. Viele Bands und Musiker sind einfach den musikalischen Weg mitgegangen, sind dem Zeitgeist gefolgt und haben sich über die Zeit hin zu Metal-Bands, zu Metal-Musikern entwickelt. Es wurde eben härter, so heißt ja auch unsere Folge. Und dann gab es ja auch noch die Fans, die da sagten,
das ist mein Lebensgefühl, das bin ich, das ist die Musik, die mich emotional packt, wo ich meine Aggressionen und meine Gefühle, nicht nur Aggression, sondern alles ausleben kann. Für jede meiner Stimmung oder so gibt es eben auch Musik zu im Metal-Bereich.
Beschreibt Dirk Poldi Kauder von der Magdeburger Metalband Asator seine Liebe zum Metal. Und aus dieser Liebe konnte dann auch schnell Musik, schnelle, harte Musik werden. Eher so ab Mitte der 80er gründen immer mehr junge Menschen, die eigentlich nur Fans waren, eigene Bands. Denn die Jugendlichen wollten den Sound ihrer Idole Metallica, Slayer, Sodom, Creator nachspielen. Und das, was die renommierten Metal-Bands ablieferten, egal wie gut die Qualität war, war einfach nicht hart genug. Und so traf man sich in Proberäumen und Kellern und versuchte die Songs der neuen, der härteren Bands nachzuspielen. Und zu diesen Jugendlichen gehörte eben auch Dirk Poldi Kauder von Asator aus Magdeburg.
Ja, und das war ja auch unser persönlicher Fangeschmack eigentlich. Im Endeffekt waren wir eben musikmachende Heavy-Metal-Fans oder Metal-Fans oder Hardcore-Fans. Im Gegensatz zu Heavy-Metal-spielenden Musikern. Die gibt's dann auch noch.
Ganz schön was los war da in den 80ern im Iron Ease. Aber klar ist auch, die Metal-Geburt konnte nur stattfinden, weil viel Musik aus dem Westen dann doch den Weg über die Mauer gefunden hat. Auf die Tonbänder und Kassetten der Musikfans in der DDR. Aber auch medial gibt es Landmarken für die Entwicklung des Heavy Metal in der DDR, die immer wieder genannt werden. Das große Metal-Konzert, die Special Heavy Night in der Dortmunder Westfalenhalle aus dem Jahr 1983, das war so ein Event, das bis tief in den Osten durchschlug und das viele Heavies auch als extrem wichtig für sich und ihre Metal-Karriere nennen.
Es ging die ganze Nacht, das ging bis früh. Das muss so bis 2, 3 Uhr gegangen sein. Das hat irgendwann so spät angefangen zwar, aber das ging die ganze Nacht. Also da hat jede Band gefühlt, also ich weiß nicht, ob es da noch Videoaufnahmen gibt, aber da hatte vielleicht jede Band gefühlt einen Headliner-Auftritt.
...1984 hat das ZDF dann dieses Megakonzert mit Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Krokus und Judas Priest ausgestrahlt. Und logisch haben die Heavy-Metal-Fans in der DDR sich das angeschaut und natürlich auch die Bands und die Musiker. Und solche medialen Großereignisse haben dann auch Vorbildcharakter gehabt für die Bands in der DDR.
Das war für uns alle, wie gesagt, so ein Schock im Grunde genommen, Kulturschock. Dass es Bands gibt, die da komplett in Leder rumrennen, lange Haare... Eine Riesenbühne mit Lichtausstattung vom Feinsten, Bühnenshow und das war eigentlich, sag mal so, ach, das ist es eigentlich, genau das ist es.
Heavy Metal war also gar nicht mehr aufzuhalten. Nicht durch Kulturpolitiker, nicht durch Reglementierungsmaßnahmen oder Bandverbote, nicht durch Repressalien, die junge Fans in der Schule oder auf der Arbeit über sich ergehen lassen mussten. Heavy Metal klopfte laut und sehr vernehmlich an die Tore des Iron East. Und einer, der mittendrin war, war der Musiker Sebastian Bauer. Viele kennen ihn von seiner aktuellen Band Knorr Kater. Basti hat aber auch eine ganz lange Musikerkarriere hinter sich und ist als Gründungsmitglied von Monokel, später dann Keks und MCB, der ideale Gesprächspartner für unser heutiges Podcast-Thema. Der Anfang vom Iron East, die Geburt des Ostmetals. Also bin ich zu ihm hin, nach Berlin, und wollte mir das mal ganz genau erklären lassen. Das Iron East Interview.
Hallo. Viele Menschen, was die werden dich kennen von Knorr Kater, das ist kein Geheimnis, aber viele Menschen kennen dich auch von einer legendären Hardrock, ja, doch Heavy, nee, es war eine Heavy Metal Band, würde ich sagen, MCB.
Ja, also MCB war, sagen wir mal so, also zu diesem Zeitpunkt war das eine Heavy-Metal-Band, ja richtig. Wobei ich sagen muss, dass wir von den ganzen Heavy-Metal-Bands, die so im Osten, die es alle gab, waren wir, glaube ich, so diejenigen, die eigentlich am rock'n'rolligsten noch gewesen sind, so am ursprünglichsten. Ich bin zum Beispiel auch eigentlich überhaupt kein Heavy-Metal-Gitarrist. Ich komme aus der Blues-Ecke und habe eigentlich auch immer, eigentlich vom Tonalen her, sehr bluesig gespielt.
Genau, und das prädestiniert sich ja quasi hier zu sitzen jetzt in unserem Podcast, weil, du hast es gerade gesagt, du kommst vom Blues, Monokel?
Genau.
Das war deine Band. Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander bei den ganzen Monokels jetzt am Ende.
Ja, gut, das ist eine lange Geschichte, also mit diesen zwei Monokel-Bands. Aber ja, ich habe Monokel mitgegründet, Ende 75, 76, viele glauben das ja immer noch nicht bis heute. Die denken, Speicher hatte die Gründe, das stimmt aber nicht. Der kam erst ein halbes Jahr später dazu. Egal. Also ich war bei Monokel von Anfang, also Ende 75, 76 haben wir Einstufungen gemacht. Musste man ja im Osten Einstufungen machen. Ja, und da war ich bis 79. Also 3 Jahre eigentlich. Und dann bin ich ausgestiegen, weil ich doch ein bisschen mehr in die Rock'n'Roll-Richtung gehen wollte. Und da war ich bei mehreren Bands kurz, muss ich dazu sagen. Und bin aber kurioserweise denn 81 bei Keks gelandet. Keks hat sich 77 gegründet, da war jetzt so eine Disco-Band, das fand ich ganz fürchterlich.
Aber dann, du bist da trotzdem hingegangen.
Naja, pass auf, nee, und dann kam Bumi Bosi und der war aber bloß ein halbes Jahr bei. Und da haben die so ein bisschen so New Wave-mäßig. Das fand ich eigentlich ziemlich interessant, das hat mir gefallen. Und ja, und ich bin dann eingestiegen, nachdem Bumi Bosi ausgestiegen ist und zu Prinzipien, oder weiß ich nicht, doch, der ist zu Prinzipien. Und da bin ich eingestiegen. Und da bin ich 4 Jahre bei dieser Band gewesen. Also bis zum bitteren Ende. Ich habe Blues gemacht. Ich habe nach Monokel mehr oder weniger eigentlich so Blues-Rock-Zeug gemacht. Über ein knappes Jahr in 3 verschiedenen Bands. Und dann bin ich bei Keks gelandet. Und dann bin ich eigentlich bei MCB gelandet. Und mit Mike Demnitz habe ich aber schon darüber geredet. 83 oder sowas. Also wir haben schon wesentlich früher, weil wir öfter mal zusammengespielt haben, also Keks und Reform. Und da hat Demnitz gesagt, echt, Alter, ich will ja eine neue Band aufmachen, hast du nicht Lust mit deinem Schlagzeuger? Und ich sage nämlich, also im Moment läuft das bei uns aber eigentlich alles sehr gut. Und was Neues aufzubauen, ist ja auch immer nicht so einfach. Und dann hat Demnitz das erstmal mit Charlie Ludwig und Bernd Arthur Schilanski gemacht. Und dann haben die sich aber gestritten. Und kurioserweise, gerade als ich Keks aufgelöst hatte, rief Mike Demnitz bei mir an und sagt, Alter, was ist denn los? Wann kommst du denn runter zur Probe?
So ist also Basti, Sebastian Bauer, vom Blues über New Wave zum Metal gekommen. Interessant bisher fand ich ja auch, dass gefühlt in der DDR jeder mindestens einmal mit jedem in einer Band gespielt hat. Auch der Metal war da keine Ausnahme. Da empfehle ich übrigens gerne an dieser Stelle noch einmal das Buch von Götz Hinze, das DDR-Rocklexikon. Götz, an dieser Stelle vielen Dank an dich und liebe Grüße. Mal doch mal bitte so einen Stammbaum aller DDR-Bands. Das wäre doch bestimmt mal sehr interessant. Und da würde man auch feststellen, dass der Weg von Basti gar kein so untypischer war. MCB wurde schnell zu einer der erfolgreicheren Bands im Osten, was sicher auch daran lag, dass ihre Vorbilder Motorhead immer erfolgreicher wurden. Auch gerade unter den jugendlichen Heavy-Fans in der DDR. Hört mal, was Basti Bauer über Lemmy Kilmister, den Bassisten und Sänger von Motorhead, und seine Musik zu erzählen hat.
Also ich habe für Metal in dem Sinne, also dass ich jetzt ein fanatischer Metal-Fan bin, kann ich jetzt nicht sagen. Ich höre eigentlich relativ viel. Ich habe 1980 das erste Mal im Radio I'm Shootin' in the Back von Motorhead gehört. Und da dachte ich, was ist denn das für eine Band? Kurz danach hörte ich Ace of Space und das war für mich der Hammer. Und als ich die dann noch im Musikladen gesehen habe, dachte ich, was sind denn das für geile Typen? Also das hat mich total fasziniert über Jahrzehnte. Also ich war ja immer großer Motorhead-Fan.
Und die diese Motorhead-Reminiszenz ist ja auch bei MCB nicht ganz wegzuhören manchmal.
Ist richtig, ja, das stimmt.
Allein schon höchstwahrscheinlich auch wegen der Besetzung, ne? Klassische Trio-Besetzung, also, wenn man sich die frühen Motorhead
anhört. Ja, wir haben ja auch einen Haufen Motorhead-Songs gecovert. Also das ist ja, so ist es ja nicht. Ich meine, im Osten war jede Band irgendwie Ersatz für eine Westband. Was Formel 1 zum Beispiel mit Iron Maiden und Judas Priest Covern gemacht hat, haben wir mit Motorhead Covern gemacht. So. Das Programm war Hälfte-Hälfte. Das war Hälfte eigene Songs und Hälfte irgendwelches anderes Zeug. Also ein Großteil eigentlich von Motorhead.
Schnell wurde MCB mit ihrem bluesigen, rockigen Heavy-Sound zu einer der beliebtesten Heavy-Bands der DDR. Und auch der staatliche Rundfunk wurde auf die Band um den charismatischen Bassisten Mike Demnitz aufmerksam und lud sie zu Rundfunkaufnahmen ein. Das lag sicher auch daran, dass die Band sich scheinbar textlich an Vorgaben hielt. Denn einer der größten Hits, das Lied des Geigenbruders an Sophie das Henkermädel, ist ja schließlich deutsche Lyrik-Hochkultur.
Ja, der ist von Christian Morgenstern. Auf die Idee kam Mike Demnitz. Er wollte das erst auch singen, eigentlich. Wurde abgelehnt vom Rundfunk wegen Sächsisch. Das ist kein Witz. Weil Mike Demnitz hat gesagt, Sophie, mein Henkersmädel, komm, küsse mir auf den gleichen Schädel. Und er konnte sich so viel Mühe geben, wie er wollte. Also haben sie zu mir gesagt, mach du doch mal. Und dann habe ich das gemacht. Das Schwierige an Gedichten vertonen ist, da ist nie ein Refrain mit bei. Was wir natürlich bei Henkersmädeln nur mit diesem Chor im Prinzip gemacht haben. Also Dennis, wie gesagt, der kam an, hat gesagt, die Strophe sollte eigentlich immer nur ein E-Akkord sein. Und dann fing er an, da irgendwie so einen komischen Lauf zu spielen. Ich dachte, warte mal, ich denke mir da noch eine Gitarrenfigur aus. Das war dann der Ha-Ha-Chor. Und ja, die Nummer ist richtig gut gelaufen.
Die ist richtig gut gelaufen. Kommando 308 war so ein anderer Titel. Der ging ziemlich straight nach vorne.
Ja, der Anfang war so ganz schnell. Die Strophen waren eigentlich auch so mit Tempo. Ja, wat, aber den ersten, den wir zusammen gemacht haben, war die Heavy Metal Mischmaschine.
Und das ist ja ein Kracher.
Und das Ding ist mir eingefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Geschichte finde ich ganz witzig, auf dem S-Bahnhof Schöneweile, der Text, so mit Melodie, also mit so ein paar Melodie, Harmonie-Dingern und ich saß in der S-Bahn und ich dachte, hoffentlich verjetzt ich das nicht, bis ich zu Hause bin. Und habe die ganze Fahrt mir das eigentlich immer wieder durch den Kopf gehen lassen und habe das zu Hause aufgeschrieben, das war eine Sache von 10 Minuten eigentlich. Und dann bin ich nach Dresden gefahren und habe gesagt, Leute, pass mal auf, ich habe hier eine Idee, ich habe doch einen Text schon für... Und dann haben wir das Ding einen Tag geprobt und dann war gut. Da sind wir eigentlich auch relativ schnell mit ins Studio gegangen und haben das aufgenommen.
Der Sound von MCB war vielleicht nicht der klassische Metal-Sound wie bei Bands wie Metall oder Pharao, Panther oder Formel 1. Der Sound von MCB hatte oft auch psychedelische Elemente. Und das wollte ich von Basti wissen, wo er sich denn solche Einflüsse hergeholt hat.
Ja, ich finde das, also da gibt's so eine Stelle, glaube ich auch, beim Galgenbruder, wo eigentlich so Gitarrenflächen so
ja,
stehen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist mir beim Aufnehmen so eingefallen.
Aber da hattet ihr auch keine großen Berührungsängste. Also genau, hast du ja gesagt, du bist kein Purist gewesen. Du hast gesagt, wenn dir was gefallen hat, dann habt ihr das gemacht.
Ja, und Dennis war da aber ähnlich auch, muss ich sagen. Also der war auch sehr offen für alles eigentlich. Hauptsache, es ist laut.
Der Bassbomber.
Meine Demnitz war für mich, das muss ich noch mal kurz erzählen, ich habe Demnitz das erste Mal gesehen 1976, da war ich 18 mit Reform und da hat es mich umgehauen. Da habe ich gedacht, so was habe ich vorher noch nie gesehen. Ich dachte, was ist denn das für ein Irrer? Weißt du, die Gitarristen standen alle mit angeschraubten Tonschuhen auf der Bühne, die Gitarre unter dem Kinn, Demnitz den Bass unter dem Knie und wuselte da rum wie ein Wahnsinniger. Und da habe ich gedacht, mit dem möchte ich mal spielen. Ja, das hat dann 10 Jahre gedauert, ne? Haben wir zusammengespielt.
Aber ich finde das tatsächlich wirklich beeindruckend, dass sich die Kreise, auch die musikalischen Kreise, bei ganz vielen Leuten immer wieder treffen, immer wieder kommt man zusammen. Du hast gesagt, also dich hat Heavy Metal also schon interessiert, aber du warst kein Fanatiker. Eine Modesache war es auch nicht. Was hat dich denn gereizt an Heavy Metal?
Heavy Metal ist ja, wenn du so willst, die Weiterführung von Hard Rock irgendwie. Und Hard Rock hat mich schon immer interessiert. Also auch schon als Kind und als Jugendlicher. Und was weiß ich, die Purple, Led Zeppelin. Ich stehe immer noch auf Led Zeppelin. Wie wurde mal gesagt, eigentlich ist der Heavy Metal die Karikatur des Hard Rock. Ein bisschen was ist ja auch dran. Aber nee, also natürlich hat mich das interessiert. Das hat mich mehr interessiert als jetzt nur irgendwelche Popmusik.
Hattest du das Gefühl, dass die Heavy Metal Szene, ich nenne das jetzt einfach mal so, obwohl man das ja gar nicht so sagen kann, weil sie auch sehr vielschichtig von Anfang an eigentlich auch war, dass die es ein bisschen leichter hatte mit dem Start als zum Beispiel, sagen wir mal, die Liedermacher-Szene, die Blueser-Szene, die Punk-Szene?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja alle drei miterlebt. Ich habe die Blues-Szene miterlebt. Wir waren eigentlich permanent unterwegs. Wir haben immer zugespielt. Wir hatten eine Fanschar, die uns hinterhergereist sind. Das sind eigentlich auch alle so Sachen, die heutzutage, die kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ohne Telefone, ohne alles. Und natürlich war das so, dass da auch immer die Stasi war, weil die war ja sowieso überall. Und wir haben auch so ein paar Dinge erlebt, die nicht so toll waren. Aber eins ist trotzdem Fakt, die Punk-Szene, das war ja nur auch denn ganz furchtbar. Also ich habe ja erlebt, das habe ich ja nur bei Keks erlebt mit Fernsehmucken. Und da haben die mich am Anfang so was von zur Sau gemacht. Von wegen, das geht nicht, die Klamotte darfst du nicht anziehen, das und die Haare gehen auch nicht. Und du kennst dir mal die Haare glatt und so eine Scheiße. Also das war wirklich, das war grauenvoll. Und da war wirklich... Denn so ab Mitte der 80er war das alles wesentlich lockerer. Mhm. Wesentlich lockerer. Du hattest das immer leichter, wenn du eine Weile schon in der Szene drin warst. Egal mit welcher Musikrichtung. Also zum Beispiel, ich kannte ja die, als ich bei MCB eingestiegen bin, kannte ich die ganzen Rundfunkfritzen. Walter Zickern, Luise Mirsch. Und Dennis war da schon lange bekannt. Also musikalisch hatten wir völlige Freiheiten. Da konnten wir machen, was wir wollten. Textmäßig, ja, das ging natürlich durchs Lektorat. So. Und da sind auch teilweise merkwürdige Sachen passiert. Aber sowas wie Mischmaschine, Henkersmädel, das ist alles durchgegangen. Das war überhaupt kein Problem mehr. Und auch mit den Klamotten war das kein Problem mehr. Mensch, 5 Jahre vorher hätten sie mich festgenommen. Also mit einer Nietenrüstung und Patronenjurten und was weiß ich. Mhm.
Also auf alle Fälle würdest du sagen, zwei Sachen waren da wichtig. Zum einen, wenn man schon als Musiker lange quasi auf dem Radar war, denn hatte man so eine, fast ein bisschen Bestandsschutz auch?
Ja, oder? Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Metal-Szene, also auch radiotechnisch, habe ich gedacht, ach, guck mal, jetzt gibt es direkt eine Sendung bei DT64, Harten Heavy oder was weiß ich, oder noch irgendwelche Metal-Sendungen, Harte Brocken, gab es da auch mal eine Sendung. Da dachte ich, das fetzt ja eigentlich. Und das etablierte sich besser als jetzt Punk oder die Blues-Typen. Ich meine, die Blues-Typen, das ist natürlich alles, das war in den 70ern. Ich habe zwar nie einen Kontakt zum Monokel verloren, aber ich hatte in den 18 zum Beispiel überhaupt keinen Kontakt zum ganzen Blues-Publikum. Mhm. Ich habe dann gesehen, was ich gesehen habe, also in der Kicks-Set, das war ja eher so die ganzen Punk-Typen, die kamen aus einer anderen Ecke. Die waren auch alle viel jünger. Aber bei MCB habe ich einen Haufen von den alten Blues-Fans wieder getroffen, die jetzt plötzlich alle zum Heavy Metal latschten.
Was ja musikalisch auch, und da sind wir wieder, schließlich eigentlich der Kreis, ja irgendwie auch Sinn macht, weil... Ich glaube, und das kann man so unterschreiben, eigentlich ist doch Heavy Metal von der ganzen Tonalität, auch von der Harmonik, ist da eigentlich nur schneller gespielter Rock'n'Roll,
Blues. Ja, Rock'n'Roll, Blues, aber ich meine, es gibt natürlich auch klassische Elemente beim Heavy Metal,
immer,
eigentlich
ja.
Viel. Also auch gerade die Art und Weise zu singen oder sowas. Aber natürlich, ich meine, Rock'n'Roll hat sich aus dem Blues entwickelt und das ging eben immer weiter. Mhm.
So, da sind wir nun angekommen beim Heavy Metal in der DDR im Iron East. Vielen Dank an Basti Bauer für diese kleine Geschichtsstunde. Und jetzt wollte der Heavy Metal natürlich auf die Straßen, auf die Bühnen der Clubhäuser und Jugendclubs. Und wie das funktioniert hat, das klären wir in der nächsten Folge Iron East, die da heißen wird von Sonderstufen, Clubhäusern und Konzerten. Soweit, wir hören uns und darauf freue ich mich. Mein Name ist Jan Kubon.
Iron East. Heavy Metal in der DDR. Eine Reise durch die verrückte, laute Geschichte einer wilden Musik aus einem Land, das es schon lange nicht mehr gibt. Mit Jan Kubon. Regie Katrin Ähnlich. Ton Holger Klimchen. Produktion MDR Kultur 2022.